Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Julian und Leonie.
Hallo Esther.
Hallo.
Hallo liebe Esther. Hallo Lava.
Hi Lava. Das ist, wir können es ja ein bisschen aufklären. Das ist auf jeden Fall unser erstes Interview im Stehen und das ist auch unser erstes Gespräch mit Baby. Sehr schön.
Ja, schön.
Wir sind zu viel.
Immer ein erstes Mal.
Ja. Schön, dass ihr beide da seid. Ja. Lava, danke, dass auch du da bist.
Und mit Leonies Brille spielst. Ja, also falls ihr dann zwischendurch irgendwas hört am Mikro, ach, da ist es schon, dann ja, ist das Lava.
Ja.
Esther, ich fange mal an, dich ein bisschen vorzustellen. Wunderbar, dass du da bist. Du bist geboren und aufgewachsen. Also all diese Fakten kannst du nachher noch korrigieren. Mal schauen, wie korrekt sie sind. In einem nomadischen Umfeld. Letztlich bist du dann in Köln gelandet. Mhm. Mit 17 Jahren hast du angefangen aufzulegen und wurdest schnell zu einem integralen Bestandteil der Kölner Haus- und Techno-Szene. Und wenn man deine Sets hört, hat man das Gefühl, sie sind ein bisschen Spiegelbild deiner vielfältigen musikalischen Reise. Du bist eng verbandelt mit dem Kater Blau, dem Garbage und natürlich dem Stil für Talent. Außerdem hast du zusammen mit deinem Kollegen und Freund Heiko Tubesing, aka Kotlet, eine Band gegründet, aka Almost Falling. Dazu später auch gleich mehr. Wie muss man sich denn deine nomadischen Reisen so vorstellen und wie hast du denn den Weg zur Musik gefunden?
Also, wo fange ich an? Meine Eltern liebten Reisen. Ja. Und wir sind dann, ich bin in Köln geboren und dann sind wir ziemlich schnell, weil es im Winter kalt wurde, nach Portugal und haben dann 2 Jahre in Portugal gewohnt, sind immer mal wieder zurück nach Köln, weil mein Vater hatte in Köln mehrere Unternehmen oder Sachen, die er gemacht hat. Der hatte eine Spielhalle und eine Galerie.
Ah, ja.
War auch Waldorfschullehrer, also auf jeden Fall.
Fing damit schon so ein bisschen so deinen Kontakt zur Clubkultur an?
Ja, da hatte er auch Clubs und Bars in Köln, ja.
Kennt man die noch?
Ob man ihn noch kennt?
Nee, die Bars, Clubs, ich habe eine Zeit
also
lang
Blue
auch...
Also Blue Shell.
Ja, das sagt immer auf jeden Fall was.
Und genau, dann sind wir von Portugal nach Frankreich, da ein bisschen gewohnt, waren immer mal wieder in England, weil meine Mutter aus England kommt. Und das ging so ungefähr die ersten 10 Jahre. Wir wurden dann auch zu Hause unterrichtet. Ich habe 2 Schwestern und einen Bruder. Und meine Mutter hat uns unterrichtet. Die hat...
Auf Englisch dann auch, oder?
Ja, auf Englisch, genau.
Bilingual aufgezogen worden.
Ja, und ja auch mit Französisch. Ja, es war ganz toll. Also wenn man die Kapazitäten hat, kann ich das nur jedem empfehlen.
Ist das eigentlich, ist das easy? Darf man das einfach? Oder muss man...
Also in Portugal darf man das.
Ja.
Genau.
Und da wart ihr quasi gemeldet.
Genau, genau. Ja. Weil ich finde, also gerade so im Grundschulalter, irgendwann will man eh lesen, lernen und rechnen und die Sachen. Und es zwingt einem keiner auf. Ja. Und der Rest, also wir haben zum Beispiel... mussten einmal die Woche ein Theaterstück schreiben und aufführen.
Wow. Ach cool, vor den Eltern dann.
Ja. Oder irgendwann haben wir uns ein halbes Jahr lang für Bootsbauerei interessiert und sind dann immer auf so Bootsmessen gefahren. Ja. Und haben einfach so Sachen gemacht, auf die wir Bock hatten. Ja.
Aber das ist ganz interessant, ne? Wenn man sich jetzt hier so den Holzmarkt anguckt und auch so das ganze Umfeld, in dem du dich ja auch bewegst, Garbage Festival, der ganze Bereich Musik, in dem du dich, in dem du lebst, das ist ja ganz, ganz ähnlich auch zu dem Leben, was du eigentlich schon immer gelebt hast im Grunde.
Ja, auf jeden Fall.
Also so eine Erweiterung einfach von dem, was du kennst und diesen Spielplatz irgendwie immer weiter und größer machen.
Ja.
Spannend. Es hätte auch irgendwie abschrecken können. Also manche entwickeln sich dann ja auch genau in so eine entgegengesetzte Richtung und gehen dann zur Bank oder so.
Ja, das stimmt. Also manche, mich fragen auch immer alle, ob es schlimm war, dass wir immer irgendwo rausgezogen wurden. Aber wir waren ja nie irgendwo drin. Ja. Wir waren auch nicht im Kindergarten. Wir hatten jetzt auch nicht so wirklich Freunde. Wir hatten ja uns. Wir sind halt zu viert. Ja. Von daher fehlte mir auch nichts.
Und wie kam es dann zur Musik?
Zur Musik kam es dann, genau, wir sind dann nach Köln gezogen. Ich habe dann angefangen auszugehen und habe dann angefangen Partys zu veranstalten mit Freunden.
Ging das auch, hast du es auch alles schon früher gemacht als andere? Es klingt so ein bisschen so, als wärst du dann schon etwas früher unterwegs
gewesen. Ja, also Die Partys haben wir, glaube ich, da war ich 17, die haben angefangen zu veranstalten. Ja. Genau, und dann war ich mit einem DJ zusammen, David Hazard. Ja. Und er hat irgendwann gesagt, hey, du suchst immer so viel Musik raus, die so toll ist. Ja. Leg doch einfach mal selber auf.
Hatten wir nicht auch schon bei uns? Nee?
Nein.
Okay, gut.
Nein.
Und dann habe ich am gleichen Abend aufgelegt auf unserer Veranstaltung. Und hatte natürlich das Glück, dass es war unsere Veranstaltung, die war eh voll. Das heißt, ich musste jetzt nie irgendwem irgendwas beweisen und konnte immer so ein bisschen mein eigenes Ding machen und ein bisschen eklektischer spielen vielleicht.
Und hat dein Vater dann auch, also musstest du ihm auch ein bisschen was beweisen? Also hat er dann öfter mal genauer raufgeguckt?
Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der jemals bei einem Gig von mir war.
Schöne Grüße an dieser Stelle.
Ja.
Komm doch mal vorbei.
Er ist aber auch schon ein bisschen älter. Ist schon okay.
Ja, wir machen zwischendrin immer so ein bisschen Pause, weil das natürlich für das Kind auch, wir reden jetzt die ganze Zeit.
So, hallo. Voll ist okay.
Okay. Ja, spannend. Also dein erster Gig war dann direkt an dem Abend. Wenn man jetzt so zurückblickt, wir werden auch nochmal drauf kommen, na klar, Köln versus Berlin, das ist auch ein Thema, was spannend ist, ne? Was mit Sicherheit auch in deine Entwicklung mit reingespielt hat. Wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückspringen, wir haben gerade eben tatsächlich, du hast dir Bild hier bei uns im Studio oder in dem Studio angeguckt und meinst so, wow, 2011, krass, das ist irgendwie gefühlt noch gar nicht so lange her, aber das sind ja jetzt schon 16 Jahre, ne? Mhm. Wenn man 13 Jahre, Entschuldigung. Motto. wenn man auf 2011 in deiner Vita zurückblickt, ich hoffe, wir haben da richtig recherchiert, dann war das dein Set Release zu der Zeit.
Und Set Release?
Dein erstes Set Release.
Also, dass du dein erstes.
2011.
Ja.
Krass.
Ich bin mal bei Soundcloud einmal komplett durchgespült.
Durchgegangen. Und dass da tatsächlich das erst datierte Set von dir online gegangen ist.
Krass.
Und das ist schon krass. Wie würdest du denn sagen, wann hat DJing tatsächlich für dich so einen Rahmen gefunden, dass du gesagt hast, okay, das ist etwas, wo ich wirklich bleiben möchte oder wo ich weiter hingucken möchte?
Also ich bin noch zur Schule gegangen, als ich angefangen habe. Und nach der Schule bin ich für ein Jahr nach New York. Habe da aber in der Galerie gearbeitet und auch noch gedacht, dass ich irgendwas mit Mode machen werde. Mhm. Und bin dann nach einem Jahr zurückgekommen. Da haben wir dann die Partys weitergemacht. Und da habe ich dann immer mehr und mehr aufgelegt. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Mhm. Das hat sich dann irgendwie... Also das war total organisch. Ich habe da nie drüber nachgedacht, dass ich das jetzt machen will oder dass das jetzt mein Ding wird, sondern es ist irgendwie, ja.
Hast du ja noch andere Sachen gemacht oder war es das schon dann zentral?
Das war schon. Also ich habe dann auch irgendwann eine Yogalehrerausbildung gemacht, vor 10 Jahren. Aber Auflegen war schon immer, ja.
Wie kam es zu der Kombination oder zu der Verbindung mit dem Kater und mit dem Garbage? Wie hat sich das ergeben?
Naja, mein Ex-Freund Bent war gut befreundet mit den Bird Milks. Und die haben ja hier Veranstaltungen gemacht. Mhm. Und als ich mit Bent zusammengekommen bin, hat er gerade mit Eike telefoniert und Eike war so, ey, wir haben eine Party und da ist ein DJ abgesprungen. Mhm. Und Bent so, ich bin gerade mit einer DJin zusammengekommen. Buch die doch mal.
Danke, Bent, an dieser Stelle. Ja. Gut gemacht.
Ja. Da habe ich Montag früh im Kiosk gespielt.
Oh, auch da noch der geile Floor.
Ich war voll aufgeregt. Kannte hier gar keinen.
Wie war das für dich?
Naja, ich hab angefangen zu spielen und dann hat irgendwer ein Kabel rausgezogen und ist erstmal die Musik ausgefallen. Und ich so, nein! Scheiße! Ich war's nicht!
Hast alles zusammengeschrien und randaliert.
Aber die Leute sind ja sehr dankbar im Kiosk immer gewesen.
Ja, voll. Und Montag früh war da auch eine super Zeit. Ja, als es dann lief, ging es super. Ich habe auch ewig gespielt und war dann irgendwie wahrscheinlich noch 24 Stunden da.
So wie man das im Kiosk gerne mal getan hat.
Ja, genau.
Lass uns ein bisschen weiter über deine Debüts sprechen. Auch dein Debüt-Track Hans, beziehungsweise die EP Hans, Heinrich und Oskar.
Ja.
Auch dazu erzähl uns bitte gleich mal, was das mit den Namen aussieht. Ist 2016 dann bei Studio Banus released worden. Wie wichtig ist es für dich, da tatsächlich auch, oder auch wie zufällig vielleicht, so wie es jetzt ja mit dem Kater dann passiert ist, die Zusammenarbeit mit entsprechenden Menschen, Labels, Kollektiven?
Wie meinst du? Also
Studio Bahnhof ist ja schon so eine Hausnummer, also da überhaupt erstmal hinzukommen und dann da auch releasen zu können, ist dir sowas wichtig? Also auch wo ist die richtige Heimat für den Track und die EP?
Ja, schon. Aber ich habe jetzt ja auch noch nicht so viel released, deswegen, ja. Mhm. Mhm. Ich habe jetzt bisher auch nie wirklich danach gesucht, sondern ich kannte Axel und Cornell und Petter und Matt, der mir bei der Platte geholfen hat, der war super gut mit dem befreundet. Mhm. Und ich kannte die halt alle aus Köln und die meinten auch damals schon, ey, wenn du mal Musik machst, schick uns was.
Ja. Mhm. Das ist ja, also das war auch das, wo ich so ein bisschen hin wollte. Man kriegt's ja mit, man muss viel Eigeninitiative reinstecken, viel auch tun. Ich habe den Eindruck, dass da viel Klinken geputzt werden müssen. Mhm. War das bei dir auch so? Weil du bist ja relativ schnell dann so in dieses ganz tiefe, in diese tiefen Seilschaften auch reingekommen hier in Berlin und in diese festen Kollektive.
Ja.
Relativ effortless gefühlt. Also ja. Ohne, dass du da viel für tun musstest, in Anführungszeichen, außer gute Musik zu spielen. Ne?
Ja.
Wie wichtig ist das für dich generell, auch so als Person, da vielleicht gar nicht unbedingt so Klinken putzen zu müssen, sondern dass es auch organisch passiert?
Also ich bin da super dankbar für. Mhm. Weil, ja, ich weiß, das ist auf jeden Fall vom kreativ sein und vom von Musiker sein, macht das schlechte Laune, wenn man merkt, irgendwie nur so kommt man rein und irgendwie es wird sich eh nichts angehört und
es kann deprimierend sein.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und auch so ein Bereich der Profession sozusagen, den viele
gar nicht erreichen.
Oder auch immer machen müssen und versuchen und daran dann auch scheitern, also am Business-Aspekt sozusagen.
Ja.
Und am schönsten ist natürlich, wenn es wie so ein Flow irgendwie von selbst läuft.
Ja, genau. Dieser Business-Aspekt ist ja generell in der Kunst- und Kulturszene einfach auch für viele Leute sehr, sehr schwierig, weil sie sich eben genau für das entschieden haben, nämlich Kunst und Kultur zu machen. Und das soll ja frei sein.
Ja.
Und in dem Moment, wo man wieder auf Regularien angewiesen ist oder darauf, dass man halt
sich vermarktet,
genau, ist es halt wieder ein Korsett, in das man dann gesteckt wird.
Ich finde, das wird auch immer doller.
Ja.
Weil ich meine, entweder du bist schon sehr erfolgreich, oder du musst dich halt vermarkten.
Ja. Also bestenfalls sozusagen ist man in Zeiten groß geworden, sage ich mal so, wo dieses Vermarktungsding nicht so wichtig war.
Ja.
Und heutzutage ist es dann sozusagen alles Algorithmen, ne? Und
oder man kennt halt wirklich von Anfang an, rutscht schnell in die richtigen Kreise, wo man dann halt gepusht wird.
Ja,
ne?
Genau.
Wie würdest du denn jetzt so deine soundliche Entwicklung, jetzt haben wir 2011 gerade genannt, dann 2016 EP-Release, welche Entwicklung hast du genommen als DJ und auch wenn man von deinem Sound spricht?
Ich würde sagen, ich bin schon immer ziemlich eklektisch geblieben. Also ich habe jetzt noch nie einen festen Sound gespielt. Mhm. Ich habe immer schon gerne Afro-Sachen gespielt oder Disco-Sachen. Früher haben ja auch schon immer Leute gesagt, du musst dir eine Sache aussuchen, ein roter Faden, damit wird man erfolgreich. Aber das bin ich einfach nicht. Mhm. Ich habe es immer wieder versucht. Ja. Und das ist auch immer so, jetzt auch noch.
Mhm. Ich glaube, wir gehören beide auch zu Leuten, die das sehr schön finden, wenn man nicht genau weiß, was passiert, ne? Und wenn man immer wieder überrascht wird.
Das ist ja die Reise. Also das ist auch dieses, das beschreibt dich irgendwie auch sehr schön, finde ich. Ne? Jetzt mit dem Hintergrundwissen, wie bist du eigentlich groß geworden? Mhm. Wer bist du eigentlich? Was bist du für eine Person und mit was für Menschen hattest du auch zu tun?
Ja.
Das ist ja dieses Freigeistige und dieses sich nicht an Regularien und Normen irgendwie aufhalten.
Ja,
ne? Das ist ja
und einfach immer offen bleiben und sich selber auch überraschen.
Ja.
Das ist schon, sonst ist es halt irgendwie ein
Das hat man gerade.
Markttool.
Ja, total. Diesen Eindruck hat man schon, ne, momentan, dass Künstlerinnen und Künstler sehr, sehr stark da in Richtungen gedrängelt werden oder den Eindruck haben, oh Gott, da muss ich jetzt da muss ich andocken.
Ja, genau.
Sonst kann ich nicht mithalten.
Ja.
Ne?
Mhm.
Und sich da den Geist auch nicht so frei machen können. Das ist schade. Also da hat leider.
Aber ich meine, ich verstehe es auch, weil es ist jetzt auch ein hartes Business. Also ich hatte halt einfach Glück, würde ich sagen, weil ich meine eigenen Veranstaltungen gemacht habe und es damals in Köln, ist jetzt ja auch schon eine Weile her, auch noch nicht so viel gab.
Mhm.
Und wir schon sehr viel gemacht haben und ich dadurch schon direkt ein ein Publikum hatte. Mhm.
Wie würdest du denn die Kölner Szene jetzt auch vielleicht im Vergleich zur Berliner oder anderen Szenen so beschreiben? Also was ist da anders und was sind vielleicht dann auch so die Labels oder Clubs, die da prägend sind? Oder für
also,
dich waren?
Ja, kompakt. Ja, ja, auf jeden Fall kompakt. Total Confusion, Super Pitcher, Michael Mayer. Ja. Ja.
Und was macht das mit so einer Stadt? Also oder wo, also ich frage mich jetzt auch, also, wofür steht jetzt Köln vom Sound her? Das ist schon ein bisschen irgendwie was Intelligentes, würde ich mal so sagen. Was auch sehr musikalisch ist, was auch keine Grenzen scheut. Ja. Ne?
Irgendwie melodisch, aber nicht billig.
Ja, das finde ich schön beschrieben. Mhm. Ich fand Köln auch immer total, also mutig in der Musik, also nicht so wenig generisch.
Ja.
Und das finde ich ganz cool. Und irgendwie auch mal so kleine Ausschnitzer.
Und was ich da auch so ein bisschen spannend finde, ich weiß nicht, wie du sowas wahrgenommen hast, aber also auch die Übergänge, sage ich mal, zum Beispiel kommerzielleren Musikszenen oder ähnlich. Also nehmen wir mal sowas wie die CO Pop in Köln, die halt irgendwie so ein Indie-Fest ist, wo aber auch dann kompakt und so auch stattfinden. Und das wäre zum Beispiel beim Reeperbahn-Festival oder auch hier in Berlin eigentlich gar nicht so denkbar, dass man das auch alle so miteinander irgendwie einfach...
Du meinst das Elektronische mit Indie.
Genau, zum Beispiel. Ja.
Aber das ist halt genau, das ist nämlich das Ding das ist sehr stark verbandelt. Also ich finde auch in der elektronischen Musik aus Köln.
Super Pitcher ist ja so ein gutes Beispiel dafür,
genau.
Wo du plötzlich auf irgendwelchen Indie-Compilations halt auch bist.
Ja, genau.
Ja, ich finde auch, ich habe in Köln oder auch in Aachen, ich habe eine Zeit lang immer mal in Aachen Zeit verbracht, da ist sehr viel auch aus Holland so rübergeschwappt an elektronischer Musik. Und das fand ich, zum einen war es manchmal so ein bisschen prollig.
Ich wollte gerade sagen,
so richtig prollig. Und das finde ich, hat sich aber überhaupt...
Hat das auf deinen Tanzstil sehr ausgewirkt.
Schaffo.
Nee, aber ich finde, also in Köln ist mir das nicht so, da ist es zum Glück nicht so hingeschwappt, aber in Aachen, das war, also... Da
kommst du sofort in den Dialekt.
Das war krass. Also es war eine andere Welt, musikalisch. Nicht unbedingt die Welt, die wir betreten würden.
Ja. Aber das ist auch, also nochmal als Beispiel da vielleicht auch, was ich auch spannend finde, was du auch meintest mit Indie und Techno, hat vielleicht auch ein bisschen mit der Clubkultur zu tun. Also dass du halt im selben Club oben irgendwie zu Indie getanzt hast und unten also so, und das ist ja
also
hier auch sehr getrennt.
Wir hatten zum Beispiel auch ein Indie-Konzert vor unseren Partys. Also es fing mit Indie-Konzert an und ging dann über in eine Techno-Party.
Genau.
Wie würdest du denn, jetzt haben wir über die Kölner Clubkultur so ein bisschen gesprochen, die Berliner Clubkultur im Vergleich betrachten? Wie findest du, was hat sich da in den letzten Jahren auch verändert? Wir haben gerade über die Pandemie gesprochen, die gefühlt nur ein Jahr lang war, aber eigentlich waren es 3 Jahre. Ja. Was ist für dich passiert? Und ja, insbesondere auch mit Bezug auf, keine Ahnung, Seilschaften, die jetzt vielleicht so gar nicht mehr funktionieren, dafür aber halt neue Talente eigentlich viel mehr geprägt werden müssten.
Ich würde sagen, es hat sich einfach, es gab einen totalen Reset durch Covid. Also
und danach?
Danach ist einfach eine ganz neue, junge Generation da, die andere Musik hören, anders tanzen, andere Sachen im Kopf haben, die vielleicht auch nicht mehr 3 Tage durchwaven. Also ich finde, man merkt das schon.
Geworden, ne? Ich habe den Eindruck, die aktuelle Generation ist irgendwie, weil sie sich mit völlig anderen Themen auch auseinandersetzen, sehr viel achtsamer geworden.
Ja, ich habe auch das Gefühl, also ich vor 15 Jahren, wir haben da diese ganzen Themen, die waren einfach noch nicht so aktuell in unseren Köpfen auf jeden Fall. Die waren schon aktuell, aber man hat da,
ja, vielleicht auch, weil der Leistungsdruck gefühlt auch anders ist. Also so.
Aber ich finde auch Klimakrise, also die ganzen Kriege, natürlich war das damals auch alles schon, aber irgendwie war das noch nicht so scheiße, was passiert in der Zukunft.
Das stimmt. Man weiß nicht genau, was passiert in den nächsten 2-3 Jahren, auch hier.
Ja.
Wenn man es jetzt global betrachtet,
wird auf jeden Fall viel passieren noch.
Wird mit Sicherheit da, werden auch Dinge passieren, die uns da einfach noch viel mehr mit beeinflussen werden und beeinträchtigen werden. Lass uns zu einem etwas schöneren Thema kommen. Nein, natürlich, das ist einfach leider halt eine Thematik, die beeinträchtigt uns alle und das spürt man gefühlt in jeglichem Wirtschaftszweig, in jedem Berufsfeld und in jedem
Kopf. Ja, aber eigentlich noch nicht, aber man aber kann, noch nicht genug.
Noch nicht, also man kann es aber auch als was Positives sehen, ja, weil es sind Sachen, die ja alle bearbeitet werden müssen.
Ja.
Also klar tut es weh, aber es sind alles Themen, die nicht mehr funktionieren. Also einfach alles Sachen, mit denen wir, so können wir nicht mehr leben.
Ja. Und
wir
können aber das trotzdem tun. Das ist ja das,
genau,
Thema.
Also, und ne, deswegen ist es schon gut, dass die alle aufplatzen und an die Oberfläche kommen. Mhm. Und wir uns damit beschäftigen.
Mhm. Ja, dass wir nicht mehr weggucken können. Ne? Es gibt einfach keine, genau, Option mehr zum Weggucken. Mhm. Wo wir aber ganz doll auch auf jeden Fall hingucken wollen, ist, und wir gucken schon die ganze Zeit drauf, hinterm Laptop springt immer so ein kleines Köpfchen hervor. wir haben gerade eben schon davon gesprochen, du bist nicht nur Musikerin, DJ, Produzentin, sondern du bist auch Mama,
ja,
seit jetzt einem halben Jahr, soweit ich weiß. Ja. Und ja, nimm uns doch da vielleicht auch nochmal kurz mit auf deine Reise. Apropos, du warst ja auch gerade auf Reise mit ihr, aber wie war das für dich, da auch so rauszusteppen aus deinem aus deinem eigentlichen Leben und plötzlich führst du ein anderes Leben?
Es war, also ehrlich gesagt hat es mir sehr gut getan. Weil ich würde sagen, ich habe seit vielleicht 15 Jahren jetzt in einer Energie gelebt. Ich habe viel aufgelegt, war viel feiern, sehr viel, sehr schnelles, intensives Rock'n'Roll-Ding. Und es hat mir sehr, sehr gut getan, 1,5 Jahre lang mich rauszuziehen. Und
war ja auch jetzt nach Corona, also dann eigentlich vielleicht sogar fast länger.
Ja, das stimmt. Mhm. Aber ich hatte auch schon, vor Corona hatte ich auch schon das Gefühl, erfüllt mich das gerade nicht mehr so.
Mhm. Woran hast du das gemerkt?
An dem ganzen Reisen, an den Gigs, ich hab irgendwie, und ich weiß nicht, irgendwie hat es sich nicht mehr so richtig gut angefühlt. Also ich glaube auch einfach wegen den ganzen politischen Sachen. Mhm. Ich habe immer gedacht und glaube ich auch immer noch, dass Musik heilt und dass es super wichtig ist, Musik zu spielen. Aber plötzlich war ich so, ey, es passieren jetzt gerade so viele Sachen auf der Welt und ich fahre mit dem Flugzeug zu Gigs, wo Leute billige Drogen nehmen und fliege wieder zurück. Irgendwie.
Das hat sich falsch angefühlt.
Hat sich irgendwie nicht mehr so up-to-date angefühlt.
Was sich dann noch teilweise vielleicht sogar musikalisch niedergeschlagen hat, also dass es dann auch da nicht mehr so spannend war, also jetzt einfach grundsätzlich, was man gehört hat?
Ja, vielleicht, ja.
Und wenn du jetzt bist du wieder zurück.
Ja.
Und wirst natürlich irgendwie auch wieder anknüpfen an dein altes Leben. Oder hast du da jetzt eine andere Vision? Hat dich die Zeit irgendwie eines anderen, sag ich mal, gelehrt oder... Als welche Frau kommst du jetzt zurück?
Ich habe ja jetzt auch schon wieder aufgelegt. Ich war in Istanbul am Wochenende. Zum ersten Mal ohne Baby für 24 Stunden.
Wie war das?
Hat super funktioniert. Papa war mit Milchpulver zu Hause. Ja. Und also ich liebe Auflegen.
Ja.
Ich liebe Musik und ich werde auch noch weiterhin auflegen. Aber nicht mehr ganz so viel, eher ein bisschen gewählter. Und ich möchte mich auch mehr auf das Projekt mit Heiko konzentrieren, meine Stimme mehr nutzen, irgendwie durch meine Stimme noch mehr sagen, was ich denke.
Ja, auch noch ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen hatten, außer jetzt im Intro. Almost Falling, ich erinnere mich dran, euer Konzert, da hattest du noch einen Babybauch und du hast quasi, bevor du geflogen bist, weggefahren bist, dein letztes Konzert noch gegeben.
Ja.
Wie geht's jetzt mit diesem Projekt weiter und vielleicht erzählst du uns einfach noch mal ein bisschen was darüber.
Ja, das ist ein Projekt, was Heiko und ich in der Pandemie angefangen haben. Ich wollte das schon ewig machen. Ich schreibe schon ewig Texte und wollte auch schon ewig was mit meiner Stimme machen. Auch was jetzt nicht klassischer House oder Techno ist. Und dann habe ich Fritz und Heiko gefragt, ob ich ein bisschen ins Studio gehen kann und habe dann ein halbes Jahr lang Ideen gebastelt.
Geht man da bei Ideen, hast du schon was im Kopf gehabt und versucht es so nachzubilden oder bist du eher frei rangegangen, hast geguckt, was kommt?
Beides. Bisschen was im Kopf gehabt, genau. Viel mit Samples einfach gearbeitet und angefangen und die verformt. Und dann habe ich das irgendwann mal Heiko gezeigt. Oder er war irgendwann so, hey, was machst du denn eigentlich die ganze Zeit? Und fand das so toll und hatte so tolle Ideen, wie man das fertig machen kann und was man dazu noch machen kann, dass wir überlegt haben, das ganze Projekt zusammen zu machen. Mhm. Und daraus ist ein ganzes Album entstanden. Ich glaube, wir haben sogar fast 20 Tracks gemacht. Und das ist letztes Jahr bei Steel for Talent erschienen. Haben wir dann auch ein Konzert gespielt. Eigentlich wollten wir auf Tour gehen, aber dann kam Lava.
Ja, also, Seelchen ja. Habt ihr da. Nee, oben im
Kuckucksland. Genau.
Salönchen, ja, genau.
Ja. Ja, deswegen mal gucken, wie und wir das jetzt weiter wieder aufgreifen.
Was hat das mit dem Namen auf sich? Almost Falling?
Naja, also wir wollten so ein bisschen was von dieser Energie, wie man an der Klippe steht und so kurz vorm Fallen, man ist irgendwie aufgeregt, aber man fällt nicht, so ein bisschen so...
Diese Falllust, so, diese Fallsucht, ja, hat man ja manchmal, ne?
Filmischer Moment auch, finde ich.
Also, ja.
Also, dass man sozusagen soundlich dann so einen Moment einfällt, ja, der auch so visuell,
ja, genau,
wirkt.
Ja. Und wir haben viel auch so ein bisschen so Breakbeats und so Sphären. Ja.
Wie war das dann? Du hast es gerade gesagt, ihr seid dann quasi fertig gewesen, habt das Album zu Ende geschrieben, zu Ende produziert. Wir haben euch ja auch mitbekommen, ihr wart wirklich wahnsinnig viel im Studio. Und wenn jemand im Studio war, war es immer so, Esther und Heiko sind immer noch im Studio. Und das war echt krass.
Ja, weil es war natürlich für uns komplett, also ich habe ja noch nie was mit einer Stimme gemacht.
Ja.
Und also ich habe Heiko völlig in den Wahnsinn getrieben.
Aber ich meine, man muss sagen, also von der Stimme allein schon, von der Sprechstimme her kann man sich das gut vorstellen, dass das Sinn macht.
Ich habe das Konzert ja auch gehört, also du hast eine fantastische Stimme.
Ja, ja.
Ja, natürlich, aber dann hört man sich und dann ist ja auch noch die ganze Bearbeitung und dann klingt es nicht genauso, wie man sich das vorstellt. Ja. Es ist auf jeden Fall, es ist krass, wenn man selber was macht.
Live ist dann natürlich auch nochmal was anderes, ne? Du standest ja
aber
dann
live finde ich viel einfacher.
Mhm. Ja?
Ja. Ich glaube, weil das auch beim Auflegen ist man ja auch live.
Ja. Weil du also die Energie sozusagen.
Live finde ich super, genau. Da kann man ja auch mal irgendwie ein versingen über. Ja. Man macht halt einen Spruch oder ich weiß auch nicht. Ja. Live finde ich auf jeden Fall einfacher.
Ja.
Im Studio musst du halt das genauso machen, wie du es davor auch gemacht hast.
Mhm.
Und
mhm,
alleine dieser Gedanke, da zieht sich irgendwie in mir schon alles zusammen, weil ich das.
Also da fehlt die Freiheit sozusagen.
Ja.
Und wie bist du an Songwriting gegangen? Also du meinst, du hast schon immer geschrieben, also es waren dann sozusagen Gedichte?
Ja, genau. Mhm. Gedichte von mir und ja, persönliche Momentaufnahmen. Mhm. Ja, sehr, sehr persönlich und auch politisch und ja.
Hattest du da auch so ein bisschen schweres Herz, als du dann tatsächlich die Entscheidung treffen musstest, okay, die Tour wird abgesagt und jetzt kann dieses Projekt an dieser Stelle
ja,
halt erstmal nicht, es muss stagnieren?
Auf jeden Fall. Also Lava, ich meine, wir wollten ein Kind haben, aber wir haben nicht gedacht, dass es so schnell funktioniert.
Mhm.
Das war dann schon der, ja.
Und dann und die Gespräche dann auch mit Label etc., wie schwer war das oder leicht?
Naja, das war ja alles, das war alles ungefähr zur gleichen Zeit. Also ich bin genau dann schwanger geworden, als wir dann angefangen hätten, die Tour zu planen. Also wir mussten da jetzt nichts absagen. Okay. Aber es war klar, wir können jetzt nicht, also ich meine, ich war fast im achten Monat, als ich das Konzert gespielt habe.
Mhm. Also es ist immer wieder so, ne? Wir hatten ja auch mit Sarah darüber gesprochen und auch mit anderen Frauen, dass halt eben irgendwann der Moment kommt, wo man eine Entscheidung trifft oder halt einfach es passiert, ne? Und dann ist man erstmal an dem Punkt, okay, jetzt muss ich erstmal alles auf Eis legen.
Ja.
Diese Rolle gebührt eben nur der Frau.
Ja.
Und der Mann ist halt, ja gut, ich werde Papa, aber ich kann trotzdem alles weitermachen.
Ja,
ne?
Ja, schon
irgendwie
krass.
Irgendwie schwingt da schon eine Unfairness mit.
Als selbstständige Künstlerin, man macht sich schon Gedanken.
Mhm.
Also ich war auch gerade neu bei der Agentur und war auch so, scheiße, was denken die dann jetzt? Und man hat natürlich, ich merke das auch schon, man ist anderthalb Jahre so ein bisschen weg vom Fenster. Mhm. Also
und wie ist es jetzt mittlerweile, also jetzt ein halbes Jahr später, zurückzukommen?
Gut, also man muss halt einfach, ich meine, ich glaube, das war gut, dass ich so transparent geblieben bin und das auch so öffentlich geteilt habe, dass Leute das mitbekommen haben. Also ich bin jetzt nicht einfach nur weg vom Fenster.
Mhm.
Ja, voll. Ich glaube auch, wieder zurückkommt dann zu dem, wo du herkommst, ne? Ist ja auch eine Art und Weise, wie man damit umgeht.
Ja, genau.
Also im Sinne von, renne ich jetzt panisch zurück und klopfe an alle Türen und will wieder rein oder lasse ich die Leute halt auch erstmal wieder auf mich zukommen, ne? Und das, also so eine, mach dich rabe zum Star, diese blöden Sprüche, aber wirklich dieses, okay, erstmal schauen, was passiert denn jetzt, ne?
Ja.
Und wo stehe ich eigentlich? Ist denn auch, könnte ich mir vorstellen, ein schönes Gefühl zu spüren, dass man eben auch noch immer in den Köpfen der Booker und Bookerinnen, der Freunde, Freundinnen ist, ohne dass man halt hinterherrennen muss.
Es ist ja auch, also wo wir wieder bei deiner Entwicklung sind, es hätte auch sein können, dass du sagst, ach komm, ich spiele die Tour. Oder war das jemals eine Option? Weil ich meine, du bist ja auch aufgewachsen mit einem, es geht schon alles irgendwie.
Ja, genau. Aber genau das wollte ich ein bisschen verändern. Mhm. Ich habe bisher immer so gelebt, es geht schon alles irgendwie und ich mache alles auf einmal. Und mir war das jetzt einfach wichtiger, mit Lava zu sein. Und ich wusste, dass die ersten Monate und das erste Jahr einfach super, super wichtig sind. Mhm. Und auch einfach, um als Familie zusammenzuwachsen. Und wenn ich dann da eine erste Tour habe und Gigs, wäre ich einfach gestresst.
Ja.
Und ich weiß, jetzt fühle ich mich super gesund und fit und wieder voll am Start und kann jetzt wieder Sachen anfangen, anstatt dass alles dann so halbherzig ist.
Mhm. Ihr hattet ja auch einen Track in der Matrix-Reihe.
Ja.
Das weiß ich noch genau, wie das erste Mal gefallen ist. Und das ist ja verrückt. Wie kam es zu sowas?
Ja, das sind sehr enge Freunde von mir, Lana und Karen.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Die wohnen in Berlin.
Interessant.
Ja. Keanu Reeves.
Ja, ich habe sogar im Film mitgespielt, in einer Szene mit Keanu.
Wirklich?
Ja.
Meine Mutter
in einer Szene mit Keanu?
Ja.
Okay.
Meine Mutter wird jetzt, wenn sie die Folge hört, auf jeden Fall sofort nach deiner Telefonnummer fragen.
Sie war
der größte Fan aller Zeiten, glaube ich, von Keanu Reeves. Ja.
Die wohnen in Berlin.
Ja.
Naja, und da ist ja auch schon, da gibt es ja viele Verbandlungen mit Tom Tykwer und
genau. Ja, genau.
Ah, ja.
Das hast du auch zusammen mit Heiko gemacht damals.
Ja.
Das habe ich noch mitbekommen. Mhm. Da war er auch sehr so aufgeregt, natürlich.
Auf jeden Fall.
Das ist ja für einen normalsterblichen Menschen. Ja. Jeder kennt diese Reihe und niemals würde man glauben, dass man damit irgendwie in Berührung kommt. Ne?
Ja.
Ja, mega
also
spannend.
Genau, das war jetzt, ich kenne die schon seit Jahren.
Mhm.
Und
aus welchem Kontext, wenn man fragen darf?
Ich habe die tatsächlich im Kater kennengelernt.
Ach wirklich?
Ja.
Es gab ja mal hier, glaube ich, auch hier öfter eine Premierenparty.
Genau.
Und so.
Genau. Und so Christoph und Juval kennen die gut. Ja. Und da haben wir uns irgendwie angefreundet und dann haben die mich einfach gefragt, ob ich Bock habe, einen Track zu machen.
Toll.
Wo wir wieder bei dem Punkt sind, dass Raven einfach verbindet, ne?
Ja.
Es ist wirklich so. Also auf jeglichen Ebenen, ob es die beste Freundin ist, die man trifft, oder eben so eine Once-in-a-Lifetime-Chance bekommt. Oder einfach nur diesen einen Moment auf dieser einen Bank mit der Person verbringt. Und das ist einfach der schönste Moment des Tages.
Ja,
die Tanzfläche ist eh so heilig irgendwie. Ja. Ich finde, so einen Ort gibt es auch nicht sonst auf der Welt, wo man einfach sein kann, wer man will. Völlig anonym, wenn man will. Wo man sich ausleben kann. Also es ist schon sehr spannend.
Kannst du dich noch an einen Moment für dich erinnern, der so eine Schlüsselsituation dargestellt hat, wo du gesagt hast, okay, das wird jetzt einfach Teil meines Lebens bleiben?
Wie gesagt, also ich bin schon sehr früh feiern gewesen. Und wir haben immer Musik zu Hause gehabt. Wir haben immer auch zu Hause getanzt. Also es war einfach schon immer Teil meines Lebens. Und immer, super, es lief einfach so super organisch.
Eine Frage dazu habe ich noch, die ist jetzt ein bisschen nerdig, aber weil du ja auch zum Beispiel über Energie redest, ne, und so und also die richtige Energie, die du vielleicht von Anfang an auch mit auf den Weg bekommen hast und die man vielleicht auch spürt. Und ich habe so das Gefühl, bei zum Beispiel, nehmen wir mal die Matrix-Leute, da ist es ja auch, da spielt Energie auch eine ganz wichtige Rolle.
Ja.
Sind das so, finden solche Menschen automatisch zusammen und spüren diese Vibes?
Könnte sein. Also ich glaube an Energie. Ich meine,
sie hat die Matrix auf jeden Fall umgeschrieben.
Ich glaube, dass man, wenn man ähnlich tickt, sich auf jeden Fall trifft.
Mhm.
Ja, es schwingt dann schon, ne?
Ja.
Man schwingt sich aneinander ran.
Genau, und wenn man alleine, wenn man auf Raven steht, das ist schon eine Riesenüberschneidung.
Ja.
Und wenn man irgendwie so ein Ja-und-Mensch ist und ja.
Mit Vergnügen statt mit Verachtung.
Ja, total.
Ja, ja, ich finde Yes and ist so ein,
ja, ja.
Das kommt ja aus dem Stand-up-Comedy.
Ja, ja.
Und das ist, ich finde, das ist so ein tolles Lebensmotto.
Stimmt.
Ja. Wenn du jetzt zurückblickst auf deine Karriere und an deine nach wie vor bestehende Karriere und auch vielleicht in die Zukunft blickst, wenn du die Berliner Clubkultur und die Berliner Nachtwelt im Vergleich zu anderen Metropolen anschaust, was sticht für dich da besonders heraus und warum ist Berlin für dich da outstanding?
Auf jeden Fall. Also das gibt's. Mir fällt jetzt kein anderer Ort ein, wo es diese Möglichkeiten gibt.
Hm.
Ohne Curfew, mit so vielen verschiedenen Clubs, so viel verschiedener Musik.
Mhm.
Ohne diese ganzen Regeln, die es meistens gibt. Ne?
Mhm.
Sonst gibt's einfach selten.
Unbezahlbar,
ja.
Noch. Wenn du noch eine weitere Favoritenstadt nennen dürftest.
Ort, sagen wir Ort. Muss nicht Stadt sein,
stimmt,
oder?
Stimmt, richtig, hast recht. Welcher Ort wäre das?
Mexico City.
Ja.
Es ist schon, die Stadt glüht,
bin
ne?
Bin ich bei dir.
Ja.
Also, da stimmt, muss ich, ja. Absolut.
Dieses Gefühl, also es ist einfach ganz besonders lebensgefühlt.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Ich meine, wir sind da natürlich auch in der Blase, so das Drumherum kriegt man
also
nicht so
richtig
mit.
Also da vor Ort, ja, auf jeden Fall. Ja.
Aber das so Roma und diese Orte, finde ich so spannend, da passiert so viel, auch so viel in der Kunstszene und Musikszene und ich finde die Stadt auch super schön. Also diese Viertel.
Voll, total. Wenn du Berlin trotzdem eine kleine Botschaft und vielleicht auch den Künstlern und Künstlerinnen eine kleine Botschaft mitgeben könntest, wir haben jetzt viel darüber geredet, dass man sich manchmal leider in so Korsetts drängen lässt. Mhm. Was wäre es? Oder auch vielleicht VeranstalterInnen?
Radikal sein.
Schön.
Ja. Radikal sein auf jeden Fall. Sich das trauen und dranbleiben.
Ja. Schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Schönes Schlusswort, aber...
Bist du noch dieses Jahr so radikal?
Also, wo ich noch so spiele oder was ich so mache?
Ester radikal.
Ja. Ich spiele in Tiflis, in Georgien in 2 Wochen. Da freue ich mich wahnsinnig drauf.
Da ist
drauf.
Ja auch gerade viel los. Da ist ja gerade die Bevölkerung auf der Straße.
Ja. Mhm. Ja, ich meine, die stellen sich gegen Russland auf. Ja. Das ist total krass.
Ja.
Und so sind die Leute da auch. Also so wahnsinnig freundliche, offene, tolerante Menschen da.
Mhm.
Das ist super, super, super interessant und spannend.
Mhm. Ist das auch etwas, wo du jetzt mehr hinblickst, wie du deine Gigs annimmst? Du hast es vorhin schon gesagt, dass du da selektiver sein möchtest.
Ja, schon ein bisschen, ja. Genau, da spiele ich, Fusion spiele ich. Da bin ich auch aufgeregt, Bach Stelzen.
Ach, super.
Ja. Dann sehen wir uns.
Ja. Samstagnacht, ich bin aufgeregt.
Ja.
Samstagnacht, perfekt.
Wie lange?
2 Stunden.
Wow, wer spielt vor dir?
Sven Dose.
Ah, schön. Ja. Also Fusion haben wir auf jeden Fall ein Date, das steht fest. Ja. Garbage werden wir dich sehen.
Ja. Und dann sind, glaube ich, Summer Contrast, Mystic Creatures. Ich weiß gar nicht, was da noch für Sachen sind.
Cool. Bestimmt einiges. Ja. Wir werden es
nachschlagen
verlinken.
Auf deiner Website, genau. Vielen Dank.
Esther, tausend Dank, dass du bei uns warst. Aber eine Sache muss ich noch, das mache ich immer.
Ja. Oh Gott. Eine Sache.
Nein, ich habe es die ganze Zeit, weil ich ärgere mich dann später. Ich war noch, warte mal. Dein erstes Really, dein Debüttrack.
Ach so.
Hans Heinrich und Oskar.
Stimmt, das wollte ich auch noch
sagen. Das wollten wir doch noch.
Das ist der Name von meinem besten Freund.
Ah.
Er heißt Hans Heinrich Oskar.
Toll.
Ach, wie toll. Ja.
Das nehmen wir als Frage der Episode mit.
Meine ganzen Tracks. Von der zweiten Platte sind die Tracks Karl und Rose.
Ja.
Das sind die Namen von meinen Großeltern.
Ach, schön.
Ich war so, okay, dann bleibe ich jetzt bei den deutschen Vornamen.
Also du widmest auf jeden Fall deine Musik deinen Liebsten. Das ist was Schönes.
Ja.
Danke dafür und ich werde mich auf jeden Fall bald Hans Heinrich und Oskar reinziehen.
Danke, tschüss.
Tschüss,
Lava.
Ha 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 ha.